1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von Bayern 2.
Herzlich willkommen und Frage 1 an meinen Gast. Was muss ein Klinik-Clown können?
Ja, das ist eine schöne Einstiegs. Genau. Tatsächlich ist das Lachen natürlich besonders wichtig als Klinik-Clown, dass man erstens auch sehr über sich selber lachen kann, dass man sich selber nicht so ernst nimmt und dass man natürlich eine gehörige Portion Mitgefühl mitbringt für sein Umfeld, aber nicht nur für die, sondern auch für sich selbst.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Miriam Brenner, Klinik-Clown und Trauerbegleiterin.
Ja, und vieles mehr, wie wir hören werden in dieser Stunde. Servus Miriam Brenner, herzlich willkommen im Talk.
Servus, grüß Sie.
Von wo aus sind Sie uns zugeschaltet?
Von meiner Couch am Baldeplatz in München.
Und wie fühlt sich das an, quasi mal als Radiosender zu agieren, zu Hause, quasi im Wohnzimmer so?
Auch ziemlich entspannt eigentlich. Also ich liege hier, ich habe es wahrscheinlich ein bisschen bequemer als Sie und freue mich, schaue aus dem Fenster raus und bin jetzt voller Vorfreude im Gespräch mit Ihnen.
Wie hat denn Corona Ihr Leben verändert?
Ja, also ich würde sagen, ich hatte vorher noch nie dieses Gefühl, was ich zu Beginn des ersten Lockdowns erlebt hatte. Und zwar, dass ich wirklich plötzlich dieser Tatsache gegenüberstand, dass ich überhaupt gar nichts und mit keiner meiner Tätigkeiten Geld verdienen kann. Und ich weiß noch, wie ich zu Hause saß und dann die Nachrichten gehört habe und gedacht habe, boah, 2 Wochen darf ich nicht arbeiten, wie soll das gehen? Und hoffentlich schaffe ich meine Miete noch weiter zu zahlen. Ich meine, ich hatte ein kleines Polster, aber jetzt nicht übermäßig. Und dann war der allererste Impuls, okay, ich schreibe den Bestatter an, bei dem ich 1,5 Jahre zuvor mich schon mal gemeldet hatte und frage ihn, ob er einen Platz hat für mich für 450 Euro. Und das habe ich getan und hatte dann 2 Tage später den Job. Und dann war der erste Schritt in eine neue Ära eingeläutet.
Und dieser Job hat Sie bis heute auch begleitet und über Wasser gehalten?
Ja, ja. Also ich bin eben weiterhin bei diesem Bestattungshaus und zusätzlich auch noch Trauerrednerin. Jetzt, das hatte ich aber auch kurz vor dem Lockdown schon begonnen, aber nur so rudimentär und nur so 1-2 Mal. Und dann plötzlich, ja, ging's los.
Ein Bestattungsunternehmen, das Ihre Initialen teilt.
Ja. Ja, richtig. Gut recherchiert.
MB.
Ja.
Also ich merke schon, Sie haben den Humor nicht verloren in einer Pandemie, die jetzt schon ein Jahr lang dauert. Ja, wie sah und sieht denn Trauerbegleitung aus in Zeiten von Corona?
Naja, ich würde sagen, auch in der Hoffnung, dass es alle anderen Kollegen genauso tun, nicht anders als sonst, nur dass man vielleicht noch einen Ticken mehr sein Herz aufmachen muss und noch ein bisschen mehr, ja, dieses Gefühl mitgeben, dass man die Trauer versteht und dass man versucht, natürlich auch gerade, wenn es eine Verabschiedung betrifft, bei der man nicht da sein darf, weil derjenige an Covid verstorben ist und die An- und Zugehörigen keine Möglichkeit haben, den Verstorbenen noch anzuschauen und sich wirklich noch haptisch auch zu verabschieden. Das ist schwer und es ist auch, finde ich, nicht immer leicht, das mitzutragen.
Aber Sie halten offensichtlich was aus. Sie sind seit vielen Jahren Klinik-Clown. Wo machen Sie das?
Hauptsächlich auch hier in München. Also ich habe mein Territorium, sag ich mal, ist unter anderem in Großhadern in der Klinik. Da bin ich spezialisiert für Erwachsene auf onkologischen Stationen. Dann bin ich auch hier in München im Christophorus Hospiz tätig mit meinem Kollegen. Und zusätzlich bin ich im Niederbayern auch noch. Also ich fahre auch ein bisschen rum. So, aber nicht so viel.
Und in Augsburg waren Sie, glaube ich, auch längere Zeit?
Genau, da mache ich mit meinem Kollegen gemeinsam Online-Visiten einmal die Woche seit Corona-Beginn.
Und was ist das für eine Klinik?
Das ist eine kinderonkologische Klinik.
Mhm. Wir werden da jetzt ausführlicher gleich noch drüber reden in der nächsten Runde, aber ich frage mich schon mal, was gibt es da zu lachen, wenn es um Krankheit und Tod geht?
Darf ich darauf jetzt antworten?
Ja, bitte.
Also man darf niemals vergessen, dass wir leben bis zum Schluss. Also bis ich persönlich meinen allerletzten Atemzug betätigt habe, lebe ich. Es gibt dann die Phase kurz, wenn ich jetzt eine Erkrankung habe, eine tödlich verlaufende Erkrankung, dass ich dann im Sterbeprozess liege. Aber bis zum Tod lebe ich. Und das ist genau das, was ich erlebe, auch in Kliniken, wo ich mit sterbenskranken, todkranken Menschen zu tun habe, egal welchen Alters. Und die sind so dankbar, wenn da jemand kommt, der einfach mit ihnen Leben teilen möchte. Und dazu gehören alle Formen von Emotionen. Es ist jetzt nicht so, dass wir einen Schenkelklopfer nach dem anderen bringen und die Menschen vor Lachen Tränen in den Augen haben und sagen, juhu, meine Güte, seid ihr lustig. Sondern geht es in erster Linie darum, wirklich eine wahrhaftige und herzliche Begegnung zu haben. Und das ist das, was Klinik-Clowns schaffen.
Das machen sie zum einen als Klinik-Clown und dann sind sie auch noch als Clown ohne Grenzen unterwegs. Was ist das für eine Organisation, Clowns ohne Grenzen e.V.?
Clowns ohne Grenzen ist ein gemeinnütziger Verein und wir sind hauptsächlich in Krisengebieten unterwegs. Jetzt weniger in Kliniken, kommt aber auch mal vor. Aber ich zum Beispiel, ich war vor 10 Jahren begann mein, nee, 11, oh Gott, nee, 12 Jahre zum ersten Mal.
Ich sag 13, ich gebe noch eins drauf.
Also es kann auch, ja, ich bin quasi im 13. Jahr. Da war ich in der Ukraine, dann war ich in Russland, in Syrien, in der Türkei und immer mit hauptsächlich Flüchtlingen unterwegs und habe da mit Kollegen Shows gespielt. Und wir waren dann eben für eine Woche, 2 Wochen dort und haben in einer Umgebung, wo wir nicht mal die Sprache sprechen, einen Heidenspaß gehabt.
Ja, und tatsächlich ist es so, viele unserer Hörerinnen und Hörer, die heute zuhören, haben sie möglicherweise tatsächlich schon gesehen, ohne es zu wissen. Sie haben über die Jahre vor wahrscheinlich Zehntausenden von Menschen gespielt. Wollen Sie es erklären?
Oh Gott, was war das?
Ist
das?
Ich gebe mal Stichwort Bavaria.
Stimmt, ich habe insgesamt 15 Jahre die Bavaria Stunt Show moderiert und habe da eben in einer Live-Show die Stuntleute präsentiert mit ihren Tricks und mit Brennen und so weiter und so fort. Es war eine sehr einschneidende Zeit.
Unser Gast heute, Miriam Brenner, ist ein Multitalent und wir reden über all diese Facetten ihres Lebens. Und die erste Musik kommt von Ihnen. Vielleicht erzählen Sie uns noch von der Entstehung von Overwinter, dem Stück, das wir jetzt gleich hören.
Es rührt mich total, dass Sie das jetzt spielen, wirklich. Und dass zu Frühlingszeiten dieses Lied entstand vor 5 Jahren, als ich frisch verliebt war und diese Beziehung noch relativ auf der Kippe stand und nicht klar war, ob der Winter genutzt wird, um sich zu trennen oder ob wir es überstehen. Und
überwintern quasi.
Genau, und wir sind aber jetzt noch zusammen, also es hat sich gelohnt.
Hier ist Miriam Brenner. I light up all Musik von unserem heutigen Gast. Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Miriam Brenner, Schauspielerin, Musikerin, wie eben gehört, Trauerbegleiterin und Klinik-Clown. Und über Letzteres wollen wir jetzt mal reden. Jetzt gibt es ja Leute, die haben schon mit Clowns an sich ein Problem. Können Sie solche Leute verstehen?
Ja, weil ich genau auch dazu zähle.
Sie waren auch so eine?
Ich auch. Ja, ja, ich war genauso. Ich fand auch Clowns unfassbar unlustig und dachte mir nur, meine Güte, was soll daran lustig sein, dass der jetzt hier über irgendwas drüber stolpert oder gegen irgendwas dagegen läuft? Also ich war als Kind auch überhaupt nicht zum Lachen zu bringen von einem Clown.
Ja, und wie kam es dann, dass Sie selber Clown geworden sind?
Nun ja, da gab es ja 1998, da hatte ich gerade mein Abitur in der Tasche, da kam dann der Film Patch Adams raus und da habe ich eben diesen Film gesehen.
Das war, glaube ich, mit Robin Williams.
Genau, genau. Mhm. Und der dann eben als Medizinstudent beginnt in den 80er Jahren, die Kinder dort mit Schabernack irgendwie bei Laune zu halten. Und dann hat mich das so zutiefst berührt. Und ich wusste ja auch eh schon immer, dass ich irgendwie ins Krankenhaus möchte, aufgrund der Tätigkeit meines Vaters, weil der Pfarrer ist, weil ich mit 3 Jahren bereits schon mit ins Krankenhaus bin. Und ich wusste, ich möchte da drin arbeiten. Ich möchte den Leuten irgendwie eine Ablenkung schenken, aber nicht unbedingt operieren, nicht unbedingt Medikamente geben, sondern irgendwas anderes. Und es war für mich als Kind glasklar, dass ich in diese Richtung möchte. Durch den Film bekam ich dann eine andere Idee. Aha, okay, als Clown könnte man das machen. Und Obacht, 98 hatte ich noch keine eigene E-Mail-Adresse, noch nicht wirklich einen eigenen Rechner. Das heißt, ich habe dann recherchiert, das hat dann auch ein bisschen gedauert, noch 2-3 Jahre. Dann habe ich einen Brief geschrieben an den Verein Klinik Clowns Bayern e.V., dass ich da gerne irgendwie mitmachen würde. Und ja, dann 2-3 Jahre später war es dann soweit.
So, wie kann man sich das vorstellen mit den Klinik-Clowns? Für alle, die das noch nie persönlich miterlebt haben. Wie funktioniert das?
Also normalerweise ist es so, dass wir zu zweit in eine Einrichtung gehen. Also ich bin ja auch in Altenheim. Ich bin auf Erwachsenenstationen, auch auf Kinderstationen natürlich. Und dort gibt es dann eine Besprechung mit dem Personal vor Ort, die dir sagen, wie die einzelnen Menschen drauf sind, wie es denen so geht. Aber jetzt nicht unbedingt die Erkrankung, also das interessiert mich tatsächlich auch nicht. Das hilft mir auch besser, mich abzugrenzen, wenn ich nicht genau weiß, was derjenige hat. Und dann geht man los. Es gibt jetzt kein festes Programm, was wir Klinik-Clowns haben, sondern ich habe halt so einen imaginären Handwerkskoffer, gehe hin und zum Beispiel habe ich auch eine kleine Gitarre dabei, also die ist auch wirklich real. Und es kommt vor allem bei älteren Menschen vor, dass man relativ viel über Berührung und Musik erreichen kann, was jetzt natürlich zu den momentanen Umständen sehr schwer ist, weil man gezwungen ist, auf Abstand zu gehen.
Aber oder das Ganze sogar online zu machen. Aber
richtig, auch.
Wir reden mal quasi über die Zeiten, wenn es normal funktioniert, also wenn man das eben darf. Sind Sie denn dann angemeldet oder kommen Sie überraschend?
Also wir sind für die Station nicht überraschend. Da gibt es eine Regelmäßigkeit. Wir gehen einmal die Woche oder alle 2 Wochen, immer donnerstags oder immer mittwochs, immer von 14 bis 17 Uhr oder wie auch immer, gehen wir dann in diese Einrichtung. Und für die Menschen, für die Kinder ist es zum Beispiel jetzt in Augsburg so, dass es vor Corona ganz normal war, dass alle wussten, ach, heute ist Donnerstag, heute kommen die Clowns. Also ich bin da seit 16 Jahren, ich bin da jede Woche Donnerstag immer auf die Station gegangen, was natürlich jetzt gerade wehtut, dass man so einen Entzug, einen erzwungenen Entzug bekommt, weil das natürlich für mich auch eine Routine war, die ich eigentlich nicht missen wollte. Und auf einer Erwachsenenstation zum Beispiel, Da gibt es dann schon welche vom Personal, die dann uns vorher ankündigen bei den Menschen. Aber unserer Erfahrung nach ist es manchmal besser, wenn man eben nicht sagt, dass die Klinik-Clowns kommen, weil wenn man den Begriff hört, da hat jeder seine eigene Vorstellung. Und wenn man dann zu den Menschen zählt, zu denen ich mich früher auch gezählt habe, dass man keine Clowns mag, dann sagt man, ah nee, also Hilfe. Klinik-Clowns, nee.
Hilfe,
also
so schlecht,
Hilfe, so schlecht geht's mir noch nicht. Haben wir auch schon gehört. Nee, das geht schon. Nee, ist nicht so schlimm.
Nein, halt noch durch, bitte, lass uns mich in Frieden, gell? Also keine Clown, bitte.
Ja, bitte, nein. Ja, was soll denn das? Und ja, damit kann ich nichts anfangen. Und sie sind dann oft im Nachhinein extremst überrascht, um was es uns eigentlich geht. Und es ist eben nicht so, dass wir in ein Zimmer hineinpreschen, ohne uns anzukündigen oder ohne anzuklopfen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie laut und schrill sind, sondern wir sind eigentlich, würde ich ja fast sagen, völlig normale Menschen, die halt einen Ticken von der optischen Erscheinung ein bisschen drüber sind, ein bisschen schräg. Ich meine, ich habe einen Dirndl an, ich habe eine Unterhose, die ein bisschen zu lang ist, und also so eine Liebestöter, die dann unten rausschaut und so weiter. Oder halt mehrere Haarreife, Zöpfe. Und meistens, wenn man uns dann sieht, geht sofort irgendwie der Mund auf. Und wir bekommen auch oft gesagt, sie schauen aber schön aus. Und dann hat man schon den ersten...
Dann ist schon Kommunikation da. Und darum geht es ja irgendwie auch. Sagen Sie was zu dem Charakter Ihrer Figur. Sie haben eine Kunstfigur, Fräulein Dr. Lilo Musi. Was ist das für eine? Was kann die, was Miriam Brenner vielleicht nicht kann?
Also... Ich bin von Grund auf eher so ein burschikoserer Typ und habe bei Fräulein Lilo Musi meine komplette weibliche Seite ausgepackt, was natürlich jeden Psychologen extremst erfreuen wird. Und ich bin da ein Mädchen und ich bin aber auch genauso trotzdem tollpatschig. Und ich würde sagen, dass ich genauso bin wie Miriam, nur noch ein bisschen mehr auf Wolken. Und ich bin einfach durchwegs positiv. Ich kann nicht sagen, dass ich als Miriam nicht auch mal meine dunklen Wolken habe. Natürlich kommen die auch, aber als Lilo ist es einfach unmöglich. Und es ist auch nicht so, ich bin nicht schizophren, ich bin jetzt nicht eine komplett andere Persönlichkeit, sondern ich bin ich. Und allein, wenn ich mich selber dann im Spiegel anschaue, wenn ich meine Zöpfchen habe oder den Haarreif und mir dann irgendwie die Unterhose runterrutscht, dann muss ich ja selber über mich auch schon lachen. Und dann ist da kein Platz für dunkle Wolken.
Und ich stelle es mir ja auch so ein bisschen vor wie so eine Art Impro-Theater. Ich denke mal, Sie werden da nicht irgendwie in jedes Zimmer reingehen und die gleiche Nummer spielen, sondern Sie schauen ja, was passiert da, agieren, reagieren, interagieren. Wie können Sie es uns beschreiben?
Genau so eigentlich, wie Sie es auch gerade beschrieben haben. Und die Kunst und das Geheimnis ist, dass man, es würde nichts bringen, wenn ich immer in jedem Zimmer dasselbe mache, weil dann merkt mein Gegenüber, dass ich nicht wirklich 100% präsent bin und dass ich denjenigen, der vor mir sitzt, nicht mit seiner ganzen Erscheinung, mit seinem ganzen Sein wahrnehme. Und nur so kann wirklich eine Berührung stattfinden. Nur so.
Gibt es da sowas wie Lampenfieber? Oder gab es das am Anfang?
Ja. Also früher war das schon so, dass ich 2 Tage, bevor ich auf die Kinderonkologie gegangen bin, erstmal Durchfall hatte und mich dann auch oft dann eine Stunde vorher gefragt habe, Miriam, was machst du denn da eigentlich und warum tust du dir das an? Das ist doch alles... Jetzt auch nicht, also lieber am Strand liegen oder im Biergarten sitzen, als jetzt sich einer doch etwas schwierigen Situation zu stellen. Aber dieser innere Wunsch, dorthin zu gehen, war so stark, dass ich es auch trotz irgendwie Übelkeit es geschafft habe, immer wieder hinzugehen und auch gemerkt habe, dass es mit jedem Mal leichter wird für mich. Und dass ich es jedes Mal, wenn ich dann von der Station wieder gehe, dass es so unfassbar viele schöne, berührende, tiefgehende Momente gab, dass ich wusste, okay, ich freue mich aufs nächste Mal, auch wenn ich weiß, dass ich dann wieder aufgeregt sein werde. Und ich erinnere mich auch noch gut daran, die ersten Male auf einer Erwachsenen-Palliativstation und auch im Hospiz. Das hat sich jetzt auch erst in den letzten Jahren entwickelt, dass wir immer mehr auch zu Erwachsenen gehen dürfen, weil man doch mittlerweile festgestellt hat, dass der Erwachsene auch gerne lacht, oh Wunder, und diese Barriere nicht mehr so groß ist. Und ich weiß, dass ich die ersten Male, als ich angeklopft habe an die Tür, dachte ich, was wird das? Ich meine, ich weiß, dass derjenige, der da drin liegt, bald sterben wird. Und vielleicht schmeißt er mich jetzt hochkant raus, kann auch sein. Es kam in meinen 16 Jahren bisher nicht ein einziges Mal vor, dass ich rausgeschmissen wurde, oder mein Kollege und ich. Aber was wirklich vorkommt, ist manchmal, dass wir eine Reaktion auslösen, mit der wir vielleicht nicht unbedingt gerechnet hatten. Und zwar, dass jemand weint, weil er uns sieht, weil er so berührt ist, dass wir kommen. Oder dass wir hochphilosophische Gespräche führen, weil uns dann derjenige dann Dinge fragt, die er sich vielleicht nicht traut, den Angehörigen oder Zugehörigen zu erfragen.
Also im besten Fall, was löst das aus Ihrer Sicht aus? Was können Klinikclowns?
Klinikclowns können Menschen ganz tief innen drin berühren, wo jegliche Fassade keine Chance hat, sich aufrecht zu erhalten. Und es gelingt dann, wenn Menschen in einer Krisensituation stecken und dann oft diese Mechanismen nicht mehr so richtig funktionieren, dieses Wegschubsen, dieses Ach, brauche ich nicht, Ach, ist doch, Wenn ein Klinikclown in so eine hochsensible Zeit eines Menschen hineintritt und der Klinikclown sensibel genug ist und nicht seine eigenen Befindlichkeiten über die des Besuchten stellt, dann können schöne Momente entstehen, wo beide erfüllt herausgehen werden.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Miriam Brenner, Klinikclown und Trauerbegleiterin.
Wir wollen jetzt mal an den Anfang Ihres Lebens gehen und der führt uns ins Schwäbische. Wohin genau?
Nach Galdorf, also mit AI. Galdorf.
Galdorf,
das ist
ja.
Bei Schwäbisch Hall ist das. Und ich habe auch das Schwäbisch erst durch die Schauspielschule dann abtrainiert bekommen, Gott
also
sei Dank.
Sie haben quasi geschwäbelt, bis Sie 20 waren.
Ja, klar. Also ich habe immer ein bisschen versucht, Hochdeutsch zu schätzen, wie das halt dann die Schwaben so versuchen, aber es hat nicht so richtig geklappt.
Sie stammen aus einem Pfarrhaus. So wie ich sind Sie als Kind auch öfters gefragt worden, ob Ihr Vater evangelischer oder katholischer Pfarrer ist.
Bis heute. Ich wurde erst gestern wieder gefragt.
Ich dachte schon, es wäre vielleicht eine typisch bayerische Herangehensweise, weil man es hier mit dem Zölibat nicht so genau nimmt, dass auch ein katholischer Pfarrer in Frage kommt als Idee. Naja.
Nee.
Okay, also Vater Pfarrer. Und was macht Ihre Mutter beruflich oder hat gemacht?
Meine Mutter ist Kirchenmusikerin. Die spielt auch immer noch Orgel. Genau, die beiden hatten einen schönen Familienbetrieb. Es war immer eine sehr anmutige und herzerweichende Situation, wenn mein Vater während des Gottesdienstes falsche Lieder angekündigt hat und dann meine Mutter von der Orgel zurückgerufen hat: Nein, Schätzle, wir spielen jetzt das Lied 324, Vers 1 bis 4, nicht 1 bis 5. Und dann war kurz ein Schmunzeln in der Kirche und dann war es gut, dann wurde gesungen.
Liebe im Pfarrhaus. Und Ihr Vater, das haben Sie mir vorher während der Musik erzählt, ist tatsächlich also quasi ein Spätberuf. Ne? Der hat nicht gleich mit Theologie angefangen.
Ja, der hat erstmal sich so mit BWL versucht und hat dann auch die Bahnhofsmission für Obdachlose in Stuttgart geleitet. Und da gab es dann wohl dann irgendwo jemand, der dann gemeint hat, sie wären ein guter Pfarrer. Da war er dann Mitte, Ende 30. Und dann hat er begonnen mit der Theologie mit ungefähr 40. Ja.
Und was für Erinnerungen haben Sie jetzt an diesen Beruf Ihres Vaters als Pfarrer in dieser Gemeinde da in Geildorf?
Geildorf.
Entschuldigung.
Also, es wird mir warm ums Herz, wenn ich an diese Zeit denke. Das ist ja schon mal schön. Und ich habe auch wahnsinnig viel von meinem Vater und aber auch von meiner Mutter mitbekommen fürs Leben. Viel Rüstzeug, viel Gutes. Was ich lernen musste, was meine Eltern beide nicht so leben konnten, aufgrund ihrer Position, aufgrund ihres Berufes, war, dass ich muss mich abgrenzen. Also ich musste lernen, mich abgrenzen zu können gegenüber Schicksalen und ja auch Befindlichkeiten von anderen Menschen. Und ich musste lernen, besser auf mich zu hören. Dieses immer für andere und immer Ehrenamt und immer irgendwie hier noch einspringen und da noch schnell hinfahren, das war etwas, was ich quasi aufgesogen habe. Und das musste ich aber zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben ablegen bzw. ummodellieren, für mich stimmig machen.
Weil Sie es erlebt haben, dass der Vater natürlich für die Gemeinde da war, wann auch immer jemand vor der Tür stand beim Pfarrhaus.
Richtig, ja. Und das ist ja nicht nur, weil jemand heiraten will, sondern auch, weil irgendwie sich jemand umgebracht hat oder jemand gestorben ist. Also man wird mit sehr viel konfrontiert und ich kann es meinem Vater überhaupt nicht verdenken. Das ist etwas, wo er irgendwann vor ein paar Jahren mal meinte, das ist etwas, was er bereut, dass er nicht so viel für uns Kinder da war. Und da habe ich versucht, ihm das zu nehmen, was ich natürlich nicht kann, aber ich konnte ihm das nur von meiner Rückschau sagen, dass ich es verstanden habe damals schon, er hat diesen Beruf gewählt, und es ist seine Berufung gewesen, der Gemeinde beizustehen mit allem, was er hat und natürlich auch manchmal zum Leidwesen der Familie. Aber ich würde sagen, wir beide sind jetzt doch relativ gut geraten. Also wir sind jetzt nicht so ganz so auf den Kopf gefallen.
Jetzt haben Sie in der Kindheit auch schon, Sie haben es erzählt, in der Gemeinde mit Tod zu tun gehabt. Wie war es so im anderen Umfeld, im Freundeskreis, in der Verwandtschaft? Der Tod, der ja heute eine große Rolle in Ihrem Leben spielt als Trauerrednerin und auch als Klinikclown. Wo sind Sie mit dem Tod, mit Trauer in Berührung gekommen damals?
Also die allerersten Erinnerungen, die ich daran habe, ist, als der Hasenvater unsere Hasenbabys alle totgetrappelt hat und wir von der Familie dann morgens aufgewacht sind, hingegangen zum Hasenstall, dann waren irgendwie 6 kleine Häschen platt. Und da haben wir alle geweint, das war wirklich total einschneidend für mich. Und dann begann es eben, dass unser Nachbar gestorben ist oder ich natürlich auch mitgekriegt habe, wie oft eigentlich meine Eltern immer wieder auf eine Beerdigung gehen müssen, um zu arbeiten. Oder ich einen Anruf entgegengenommen habe zu Hause im Pfarrhaus und weinende Menschen am Telefon hatte. Und das war einfach Business. Und in meiner Familie hat mich das zum ersten Mal konfrontiert, als mein Großvater starb 2001. Und das war für mich wahnsinnig schwer auszuhalten, eben weil das so nah war. Und ich habe mich da etwas zurückgezogen innerlich. Und so richtig ausgebrochen ist es eigentlich erst, als meine Oma dann starb, also die Frau vom Hermann, die Paula, und das hat mich ziemlich gebeutelt. Das war 2008 und da war aber eh gerade eine schwierige Phase insgesamt in meinem Leben. Ich stand mitten im Burnout, meine Oma erkrankte, es sind viele Kinder um mich herum gestorben. Und es war dann auch der Zeitpunkt, wo ich mir Hilfe holen musste, um zu lernen, wie ich mich abgrenzen kann und wo meine Ressourcen liegen oder wo ich meine Kraft holen kann und was ich tun muss, damit es mir gut geht.
Bleiben wir nochmal in der Kindheit. Bei was ging es Ihnen denn damals gut? Was waren so Ihre Hobbys und Ihre Leidenschaften, als Sie Kind waren, Jugendliche waren?
Na, das eine war Klavierspielen. Es gab Phasen bei mir, da habe ich 3-4 Stunden am Tag Klavier gespielt und war da in meiner eigenen Welt. Ich komme aus einem sehr musikalischen Elternhaus und habe die Möglichkeit gehabt, alle Instrumente irgendwie irgendwann mal auszuprobieren. Und Musik war so meine Welt.
Was spielen Sie denn alles? Sie können ganz schön viele Instrumente.
Naja, also so, ich würde mal sagen, die Hauptinstrumente sind Gitarre, Klavier, Cello, E-Drumset habe ich auch hier stehen. Dann habe ich eine Plastik-Posaune, die ich mir irgendwann mal zugelegt habe für eine Clowns ohne Grenzen-Tour. Und ich würde sagen, ich habe da schon wirklich viel Talent mitgekriegt. Und wenn ich ein Instrument lernen will, dann lerne ich es auch. Also ich habe insgesamt hier, glaube ich, so 12 unterschiedliche Instrumente stehen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, also Musik war mein Leben und aber auch rausgehen, Baumhäuser bauen, spielen, das war's.
Und wie waren Sie in der Schule?
Voll gut.
Echt oder gelogen?
Ich würde sagen, einfach völlig normal. Ich war jetzt nicht ein Überflieger, ich war jetzt aber auch nicht irgendwie hinterher, aber was für mich manchmal schwierig war, waren die Sprüche, die Sie vielleicht ja auch gekannt haben. So, was du als Pfarrerstochter, du musst doch in Religion das und das haben. Was du als Pfarrerstochter bist, nicht eine Einzelschülerin. Und ich habe ja dann auch irgendwann angefangen, mir Piercings, grüne Haare, lange Strickpulli, Batik-Geschichten und ein bisschen so auf Punk mal kurz zu gehen. Das war ein kläglicher Versuch, ist nicht so ganz gelungen, aber immerhin habe ich es versucht.
Und als es dann rausging in die große weite Welt, was war denn der Plan? Es war ja klar, Sie würden eigentlich nicht da bleiben wollen in diesem Dorf. Das heißt, wo wollten Sie denn hin?
Der nächste Schritt war nach dem Abitur, dass ich ein Au-pair-Jahr angefangen habe in Amerika. Und auch wieder eine ganz andere Geschichte, ist leider etwas abgekürzt worden. Und dann
Sie machen mich aber neugierig, was ist denn schiefgegangen? Was ist da schiefgegangen?
Also um es kurz zu machen, die Familie, die hat mich komplett überrollt mit der Verantwortung von 4 Kindern. Ich habe durchgearbeitet, ich hatte keine freie Zeit und habe dann, da war eben auch wieder keine E-Mail-Adresse, keine eigene. Und also lange Rede, kurzer Sinn.
Abgeschnitten von allem und nur noch Arbeitstier, irgendwo im,
richtig,
vielleicht auch sogar noch im Mittelwesten irgendwo, oder?
Ja, in Manassas, also das ist so südlich von Washington D.C., und dann wurde ich auf jeden Fall irgendwann gegangen, weil ich ja auch noch ein Zungenpiercing hatte und eben nicht so eine brave Pfarrerstochter, wie es in den Unterlagen stand. Und dann bekam ich Einreiseverbot und so weiter. Ich habe jetzt jedenfalls rausgefunden, dass der Vater, der auch immer etwas strange war, der wurde jetzt zu 25 Jahren Haft verurteilt, weil er Kinder missbraucht hat. Also ich hatte damals auch schon das Gefühl, dass das da nicht gut ist in der Familie und bin im Nachhinein sehr froh, dass wir da getrennte Wege gegangen sind. Genau, und dann kam ich aber völlig zerstört zurück von diesem Au-pair-Jahr oder von diesem Vierteljahr und bin dann einfach nach München, weil da mein damals bester Freund angefangen hat zu studieren, und dann bin ich in München hängen geblieben. Hätte ich auch nicht gedacht.
Falls Sie später eingeschaltet haben, hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Musikerin, Schauspielerin und Frau, die als Klinik-Clown und Clown ohne Grenzen Menschen in Schwierigkeiten zum Lachen bringt. Ja, wir haben gerade gehört, Miriam Brenner, eine junge Frau aus dem Schwäbischen, zieht nach München zum Studium. Und bald gab es schon den ersten prägenden Zufall hier, nämlich einen Nebenjob. Was ist passiert?
Ich kam nach München und habe dann über einen Freund einen Jobausschrieb gefunden, dass die Bavaria Filmtour Tourguide sucht. Und ich dachte, na gut, irgendwie muss ich ja Geld verdienen. Ich habe da in Geildorf und Schwäbisch Hall habe ich noch bei der Post gearbeitet und Pakete ausgefahren. Es war auch eine wilde Zeit, aber ja, in München wollte ich dann doch irgendwie auch meine Wohnung finden und dachte, okay, ich versuche es einfach mal, auch wenn ich wahnsinnig schüchtern bin und nicht vor Menschen so richtig stehen kann eigentlich, aber schauen wir mal. So, das war ein großer, mutiger Schritt. Ich habe dann die Ausbildung gemacht, es hat ein Wochenende gedauert und danach gab es eine Tour, eine Probetour und die habe ich versemmelt. Das heißt, ich habe da einfach nicht den Ansprüchen, das hat nicht gepasst, was ich da erzählt habe anscheinend.
Also Sie waren im U-Boot drin von das Boot und haben gesagt, ja, hier wurde die unendliche Geschichte gefilmt.
Ja, so ungefähr. Also ich habe da wahrscheinlich irgendwas durcheinander gebracht und habe aber auch von meiner Art her meine Prüfer nicht überzeugen können.
Also es war auch noch auf Schwäbisch, das Ganze.
Nein, da habe ich schon ein bisschen versucht, auch schon auf Hochdeutsch natürlich. Und dann war es so, dass ich trotzdem noch eine Chance bekam auf eine sogenannte heiße Tour, also dass ich dann vor zahlenden Menschen, die keine Ahnung haben, dass ich das jetzt hier zum allerersten Mal wirklich mache, dass ich vor zahlenden Menschen das tue und jemand zuschaut dabei und mich dann quasi aus der Tour abholt und jemand anderes es übernimmt und ich dann Bescheid bekomme nach 10 Minuten, ob ich jetzt den Job machen darf oder nicht. Und es war dieser Tag angebrochen, ich sollte dahin und für mich war glasklar, nein, das mache ich nicht, ich gebe mir da nicht die Blöße und wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe, das ist doch blöd. Und in dem Moment, als ich quasi gerade absagen wollte, kommt mein Vater mit meinen Geschwistern um die Ecke gerauscht aus Geildorf nach München, Bavaria Filmstudios, und ich war völlig perplex, ich wusste nicht, dass die kommen. Und ich so, hey, was macht ihr hier? Und mein Vater, ja, wir wollten dich unterstützen. Und ich so, ich wollte gerade absagen. Und dann kam schon die Prüferin und sagte, komm, jetzt probier's doch wenigstens. Sind extra die Hälfte deiner Familie gekommen.
So ein bisschen wie eine Fahrprüfung, bei der die eigene Familie hinten auf dem Rücksitz sitzt.
Genau. Und dann habe ich es halt geschafft. Und dann ein Jahr später wurde ich dann von selbiger Frau, die mittlerweile auch meine Freundin ist, die Heike, von der wurde ich dann gefragt, ob ich die Bavaria Stunt Show moderieren möchte, was natürlich dann auch ein Ritterschlag für mich war oder ein Ritterinnenschlag, weil das nochmal eine ganz andere Nummer war, vor 500 Leuten, manchmal auch 600 Animationen zu machen und zu unterhalten über eine Dreiviertelstunde.
Das haben Sie dann ganz lange gemacht, neben dem Studium. Studium war ja was eigentlich?
Zunächst habe ich Theater und Musikwissenschaft studiert. Da habe ich wahrscheinlich ein Semester lang wirklich versucht, konsequent die Vorlesung zu besuchen. Es war sehr schnell klar, dass es nichts für mich ist und dass ich lieber im Atzinger im Wirtshaus nebenan an der Uni dort arbeite und meine Professoren bediene. Und dann kam das Schauspiel eigentlich relativ schnell. Da war dann auch der erste Impuls meiner Eltern erstmal, ach, magst du es nicht als Hobby machen? Aber mir war klar, ich möchte irgendwie so ein bisschen an mir arbeiten, also weil ich war ja wahnsinnig schüchtern, das kann man sich nicht vorstellen. Ich wurde knallerot, wenn mich jemand angesprochen hat. Ich habe selten irgendwie einen Satz nochmal rausgebracht und dachte dann, komm, dann mache ich so eine Schauspielausbildung, da lerne ich viel. Mir ist klar, dass ich nicht ins Fernsehen möchte. Ich bin keine Ego-Shooterin, ich bin kein Ellbogentyp, aber ich denke, dass es mir was bringt. Und so war es auch.
Dass Sie auch im Team arbeiten können. Sie haben ja auch mehrere Sachen im Theater aufgeführt. Also zum Beispiel eine Revue über Bert Brecht, die Sie mit drei anderen Frauen aufgeführt haben, unter anderem im Münchner Volkstheater. Was noch?
Also ich war eher so in der Off-Szene unterwegs und da gab es dann Zugrost, Abgrost oder die stabilen Krisenschlager, Lehman Sisters. Das war 2009, als gerade hier die fette Wirtschaftskrise losging. Und ja, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, Also es war relativ viel mit Brecht. Und da haben wir in Eigenregie einfach 50 kurze Nummern von Bertolt Brecht aneinandergereiht und ich war zum Großteil immer für die Musik auch zuständig. Also ich saß immer am Klavier im Paillettenkleid oder mit irgendwie im grünen Kleid oder ach, was weiß ich. Aber es war eine schöne Zeit. Es war anstrengend, weil man manchmal mit 17 Euro nach Hause ging, nach Abzügen von allen Ausgaben. Aber es war eine schöne Zeit.
Ja, und dann haben sie, als würde es nicht schon reichen, dann noch den Clown obendrauf gesetzt. Also eine Ausbildung als Clown und dann, wie wir vorher schon besprochen haben, Klinik-Clown, was ihr allerdings ja kein Geld gebracht hat. Also bei vielen, was sie gemacht haben, war es auch Ehrenamt.
Stopp, da muss ich intervenieren. Also als Klinik-Clown bekommt man, da bekommt man eine sogenannte Aufwandsentschädigung.
Mhm. Von der also man aber auch bestimmt nicht reich wird.
Nee, reich wirst du nicht. Du wirst reich an Erfahrung und reich an Abschminktüchern, die man dafür braucht. Aber es ist eine Entschädigung für den Aufwand. So ist es ja.
Ja, und dann sind sie bei den Clowns ohne Grenzen gelandet. Wir haben es zu Beginn der Sendung schon mal kurz besprochen. Also eine Organisation, die zum Teil Clowns in Flüchtlingslager schickt, beispielsweise nach Syrien, um dort zu spielen. Das ist natürlich nochmal was ganz was anderes. Erzählen Sie mal von Ihrem ersten Einsatz, beispielsweise in Syrien. Wie kann man sich das vorstellen?
Also da möchte ich auch noch dazu sagen, bei den Clowns ohne Grenzen, da verdiene ich tatsächlich kein Geld. Also das ist wirklich reines Ehrenamt. Und da ist es so, man kommt mit einer fertigen Show hin. Man hat vor Ort Menschen, die sich um einen kümmern, also die dort auch leben und die einen Übersetzer zur Verfügung stellen. Es ist ein wahnsinnig großes Netzwerk, was da dann gesponnen wird und wo man sich als Clown getragen fühlt und auch Vertrauen schöpft. Also 2013 konnten wir auch noch rüber nach Syrien. Es war so, dass wir eigentlich auch hätten nicht offiziell rein dürfen. Und es gelang uns eigentlich tatsächlich nur, weil wir den Grenzbeamten bestochen haben im Sinne von, wir haben ihn zum Essen eingeladen und haben ihm genauer erklärt, warum wir rüber möchten. Wir waren in Rehanli, das ist eine türkische Stadt, die 2 Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt liegt. Und dann musste man einfach wirklich auf die Menschen zugehen. Und die Herzlichkeit, die man dann eigentlich ja nur in den Augen tragen kann, weil ich die Sprache nicht spreche, komplett versuchen, dem anderen zu zeigen. Und man stößt durchweg auf offene Türen. Es war nicht eine Sekunde so, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Und was man bei all dem nicht vergessen darf, es ist jetzt nicht so, dass das Außerirdische sind, die da leben, sondern es sind genauso Menschen wie wir. Und der einzige Unterschied, den wir haben, ist, dass ich jetzt die Sprache nicht verstehe, dass sie meine nicht verstehen. Aber was sie verstehen, ist die Sprache der Freundlichkeit, der Herzlichkeit und des Lachens. Und wenn Erwachsene vor allem sehen, dass wir als Clowns die Kinder zum Lachen bringen können, dann lachen alle mit. Und da ist es auch sehr oft passiert, gerade da unten, gerade in der Türkei und in Syrien, dass die Erwachsenen und auch gerade die Männer, dass die sich komplett in die erste Reihe stellen und den Kindern die Sicht verstellen. Also das war teilweise so, dass die mit Maschinengewehren da standen und wir während des Spiels versuchen mussten, die wieder in die hintere Reihe zu manövrieren, damit die Kinder was davon haben. Also es war ein unglaublicher Bedarf an Leichtigkeit, dass eine Gemeinschaft sich bildet. Wir waren teilweise umzingelt von 1000 Leuten, die alle dann am Ende unserer Show in Gesänge ausgebrochen sind, uns hochgenommen haben auf die Schultern und wir waren da fast wie die Superstars. Es war wirklich eine unfassbare Erfahrung und auch ein unglaubliches Geschenk mitzubekommen, dass die Menschen dort so dankbar sind, auch wenn wir eben nicht wir bringen ja keine Ware, wir bringen nichts, was man anfassen kann. Aber jeder Mensch versteht, wenn er uns mal gesehen hat oder was wir machen, wie wichtig das ist und wie unbeschreiblich diese Art der Begegnung ist.
Tja, und mit einem Publikum, das ja ganz schön was durchgemacht hat, in absoluten Extremen ja irgendwo lebt und Extreme erlebt hat, das Sie ja wahrscheinlich dann am Rande auch mitbekommen haben in Gesprächen mit den Dolmetschern und so weiter.
Ja, da muss ich auch sagen, dass das im Grunde das war, was mich am allermeisten Kraft gekostet hat, das mitzukriegen, die Foltergeschichten, die man abends hier von den Übersetzern oder von den Leuten, die uns betreut haben und die uns zur Seite gestellt wurden, die uns natürlich auch ihre Geschichten erzählt haben. Und das war wirklich schwer. Und ich habe auch nach meinem ersten Einsatz in Syrien ein gutes halbes Jahr gebraucht, bis ich hier in München mich einigermaßen wieder akklimatisiert hatte und keinen Groll gegenüber Menschen empfunden habe, die mit dem SUV vom Supermarkt den Gehweg verstellen und sich dann Eier aus Käfighaltung kaufen. Also da sind Welten kollidiert in mir drin, die waren wahnsinnig schwer, wieder ins Gleichgewicht zu rücken.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Miriam Brenner, unterrichtet Sterben für Anfänger.
Ja, wie machen Sie das, Frau Brenner?
Was denn?
Unterrichten.
Das Unterrichten.
Ja, Sterben für Anfänger.
Ja, das ist jetzt quasi gerade in den Kinderschuhen. Das ist jetzt in der ganzen Corona-Zeit entstanden, dass ich mir gedacht habe, ich muss dringend den Menschen zeigen oder zumindest von meinen Erfahrungen berichten, wie Sterben quasi geht. Und dass man auch den Menschen damit diese Angst nimmt vor dem Sterben. Und dazu zählt, und deswegen ist es untergliedert in drei Stufen, Sterben für Anfänger, Sterben für Fortgeschrittene und Sterben für Profis, dass beim ersten Kurs es darum geht, einfach mal die Fakten über, was brauche ich beim Bestatter? Wie ist es mit dem Familiengrab? Brauche ich eins? Wie ist es mit einer anonymen Bestattung? Welche
also
Unterlagen?
Eigentlich wirklich so technische Dinge, die man aber sich natürlich normal nicht fragt, solange man lebt.
Richtig, genau. Also das ist einfach so ein How-to-do, den ersten Schritt sich mal so grob damit auseinanderzusetzen, ohne dass man jetzt gezwungen wird, weil ein unmittelbarer Sterbefall in der Familie eingetroffen ist oder man selber erkrankt ist. Einfach nur so für Leute, die denken, ach, doch, das interessiert mich und ich möchte es ja nicht ganz so tief haben. Einfach mal so ein bisschen gucken, aber nicht so viel.
Und wie stirbt man als Profi?
Als Profi wird man dann seiner eigenen Beerdigung beiwohnen. Da wird es dann jemand geben, der für einen selber die Beerdigung spricht und man selber dabei zuschaut. Und in meiner Vorstellung möchte ich natürlich dann auch noch den Sarg selber bauen lassen. Also dass man auch so, ich brauche natürlich große Räume, große Flächen, weil dafür braucht man Platz, dass man seinen eigenen Sarg baut, da Probe liegt und mal sich haptisch damit auch auseinandersetzt.
Und Sie machen das als Kunstfigur, als Frau Endlich.
Ja, also es ist, der Name ist Frau Endlich. Ich bin jetzt irgendwie nicht anders angezogen, also ich bin ja schon Miriam Brenner, aber diese Plattform heißt Frau Endlich, ja.
Mhm. Was ist Ihnen denn so ein Anliegen daran? Also Sie haben natürlich mit dem Tod, wir haben es ja in der letzten Stunde gehört, in vielerlei Hinsicht zu tun gehabt und wollen einfach diese Erfahrungen weitergeben?
Wissen Sie, es gibt einen Anfang, es gibt eine Mitte und es gibt ein Ende. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen, die sind so getrieben und haben so ein Problem in ihrem Leben und wissen oft nicht, warum. Und aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, sobald ich mich mit diesem Schlimmsten, was wir Menschen uns vorstellen können, und zwar eben, dass jemand stirbt oder dass ich selber sterbe, sobald wir uns mit dem auseinandersetzen und wirklich diesen Muskel trainieren, zu sagen, ich setze nicht die Scheuklappen auf, sondern nein, ja, der Tod gehört zum Leben, dann reguliert sich wahnsinnig viel einfach so nebenbei. Und es ist eine Erkenntnis, die ich durch diese ganzen Arbeiten in Krisensituationen geschöpft habe. Und das sind jetzt 16 Jahre Erfahrungsschatz und das möchte ich unbedingt weitergeben. Wir sind alle endlich und das ist ein Fakt. Wir machen so ein riesen Geheimnis daraus, dass wir unsterblich sind, dass wir unsere Lippen aufspritzen lassen können und dass wir überhaupt tipptopp ausschauen, fit in die Kiste, sage ich da auch gern. Aber was soll das? Also warum? Warum sollte ich mein ganzes Leben lang immer wieder, das kostet ja auch extrem viel Kraft, zu versuchen, alles zur Seite zu schieben vor der Tatsache, die uns alle eint.
Aber was ist es dann im Kern, was Sie antreibt? Bei den vielen Dingen, die Sie tun, wir haben ja gehört, vom Klinik-Clown über Clowns ohne Grenzen, all diese Dinge und jetzt auch noch diese Trauerarbeit, vieles davon unbezahlt. Was würden Sie sagen, ist der Antrieb in Ihnen, all das so zu tun, wie Sie es tun?
Ich denke, der Ursprung liegt natürlich in meiner Kindheit, aufgrund dieser Konfrontation durch den Beruf meiner Eltern, dass es mir sehr schnell klar war, dass ich hier auch eine begrenzte Zeit habe und dass meine Eltern eine begrenzte Zeit haben und meine Geschwister und alle, die ich lieb habe und alle, die ich liebe. Und ich hatte als Kind wahnsinnige Verlustängste, also mir teilweise auch unerklärlich. Der erste Tag in den Kindergarten war für mich eine absolute Katastrophe, weil für mich dann eigentlich klar war, wenn ich zurückkomme, wird nie irgendetwas wieder so sein, wie es vorher war. Ich hatte da eine unbändige Angst in mir drin und natürlich auch eine, das ist ja oft so, wenn man irgendwie Angst vor etwas hat, dass man sich trotzdem hingezogen fühlt und so war es bei mir auch. Also ich wusste, ich möchte mich damit auseinandersetzen, damit ich später, wenn zum Beispiel meine Eltern mal sterben werden oder meine Geschwister oder ich, dass es mir selber nicht so schwer fällt. Also letzten Endes, unterm Strich, mache ich es wahrscheinlich einfach für mich.
Als jemand, der so viel über Krankheit und Tod nachdenkt und damit zu tun hat, was denken Sie über das Leben, Frau Brenner?
Ach, das Leben ist so ein großartiges Geschenk. Es ist wahnsinnig anstrengend, aber es ist einfach ein Riesengeschenk und das dürfen wir hin und wieder mal vergessen, aber sollte eigentlich permanent immer im Untergrund vor uns hin wubbern. Wir sollten morgens aufstehen und uns darüber freuen, dass wir aufstehen können. Und wir sollten uns abends ins Bett legen und sagen, danke, dass ich diesen Tag erleben durfte. Dann kann ich das jetzt genießen, dass ich hier im Schneidersitz auf meinem Sofa sitze und mich mit Ihnen unterhalte. Und zwar wirklich. Also ich genieße, dass ich rausschauen kann. Ich genieße, dass ich hier eine Tasse Tee habe. Ich kann dann im Hier und Jetzt es viel schneller mir hochholen und dadurch eine Zufriedenheit bekommen, die vielen Menschen abhanden gekommen ist.
Ja, und jetzt ist leider diese Sendung zu Ende. Ich hoffe, es nimmt Ihnen nicht die Zufriedenheit. Schön war's. Vielen herzlichen Dank. Das war Miriam Brenner, unser heutiger Gast, Klinik-Clown, Hospizhelferin, Musikerin, Schauspielerin und vieles mehr. Herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute.
Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
Und Ihnen zu Hause oder unterwegs am Radio jetzt noch einen schönen Radioabend. Ihr Achim Bogdan.